Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplom-Bankbetriebswirt, Diplom-Betriebswirt, Leiter Marketing eines großen Konzerns. Und ja, heute in der heutigen Folge lernst du meine Top 12 Marketing-Tipps aus der Grauzone, respektive Marketing-Hacks. Erzähle ich gleich ein bisschen was dazu. Vorweg zwei Dinge, wo ich dir mal ein Update geben will. Erstens, wir haben mittlerweile mehrere hundert Follower, mehrere hundert Hörer aus der Digitalszene. Dafür vielen, vielen Dank. Macht so langsam richtig Spaß, weil ich oftmals auch auf LinkedIn und Xing Feedback von euch bekomme oder auch Fragestellungen, Anregungen für nächste Podcast-Folgen. Dafür vielen, vielen Dank. Ja, die Zahlen sprechen langsam für sich und wir wachsen täglich um mehrere 10, 20 Follower, Zuhörer, sodass ich jetzt selber auch eure Kritik mir angenommen habe, um in ein besseres Podcast-Studio zu investieren. Das heißt, das wird wahrscheinlich am Samstag kommen. Ich werde das nächste Woche aufbauen und ihr könnt somit nächste Woche mit einer deutlich besseren Audio-Qualität rechnen. Zweitens, ich habe jetzt schon mehrere Bewertungen auch gesehen auf iTunes. Dafür vielen Dank, das sind alles 5-Sterne-Bewertungen. Ich sage dir jetzt einmal nochmal vorweg, bitte tu mir den Gefallen. Ich investiere extrem viel Zeit in diesen Podcast, mach das kostenfrei und habe daher die Bitte, wenn du was zurückgeben willst, dann tu mir den Gefallen und lass mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung da, am besten bei iTunes. Teile den Podcast einfach in deiner Arbeitsgruppe über WhatsApp oder poste ihn auf Xing oder LinkedIn. Das hilft einfach, um die Reichweite zu erweitern und somit einfach noch interessanter für Werbekunden zu werden. Da haben wir auch schon die ersten Anfragen jetzt bekommen. Denn umso erfolgreicher der Podcast wird, umso mehr Werbeeinnahmen kann ich generieren. Und diese Werbeeinnahmen werde ich dir jetzt schon versprechen. Werde ich nicht nehmen, um mich selber zu bereichern, sondern stecke ich zu 100% wieder in den Podcast. Ich würde gerne eine Journalistin beschäftigen, die dann noch besseren Content für dich erstellt. Aber starten wir in den Podcast. Also, 12 Marketing-Grauzonen-Tipps, Marketing-Hacks, die ich seit den letzten 10 Jahren gesammelt habe. Mega spannend, manche kennst du bestimmt, manche sind vielleicht auch nicht ganz legal oder in der Grauzone, aber bewerte am besten selber. Okay, wir starten mit Punkt 1. Google AdWords auf Wettbewerber schalten. Simpel und stupide, jedoch voll im Graumarketing mit bestimmten Voraussetzungen möglich. Vielleicht hast du ja schon mal von Ab in den Urlaub gehört, also abindenurlaub.de gehört. Diese haben den Trick eigentlich in Perfektion damals ausgeführt, wenn man aber auch sagen muss, damals nicht ganz rechtlich korrekt. Ja, wie haben die das gemacht? Die haben sich eine Liste mit allen Reisebüros Deutschland genommen und haben die Namen der Reisebüros mit der dynamischen Anzeige der Orte mit Ads geworben. Also suchte jemand zum Beispiel in Itzehoe nach dem Reisebüro Biel, also als Suchphrase Reisebüro Biel Itzehoe, so erschien die eigene abindenurlaub.de Webseite. Warum das bei denen nicht ganz legal war, ist der folgende Hintergrund, weil sie auch dynamische Domains erzeugt haben, die dann zum Beispiel auch Reisebüro Biel Itzehoe hießen. Das geht natürlich nicht. Deswegen habe ich euch auch direkt nochmal raufgeschrieben, die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um auf Suchphrasen der Wettbewerber überhaupt AdWords schalten zu können. Nämlich erstens, die Anzeigen müssen in einem Werbeblock erscheinen. Zweitens, die Anzeigen müssen von den organischen Ergebnissen getrennt sein. Die Anzeigen darf nicht den Hinweis auf den Markeninhaber enthalten. Und die Domain der Anzeige muss klar zu erkennen geben, dass es sich um eine andere betriebliche Herkunft handelt. Ja, das lese ich dir ab. Das merkst du wahrscheinlich, denn ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben auf www.tom-illauer.de. Natürlich kann jeder Betroffene bei Google eine Markenbeschwerde einreichen, aber gerade bei fragmentierten Oligopolen ist das halt oft nicht möglich. Die Betroffenen kriegen das in den meisten Fällen gar nicht mit. Wir halten also fest, als Betreiber eines Fahrradhandels kann ich sehr wohl auf die Suchphrase Fahrrad Müller Essen werben, wenn meine Domain und die Botschaft die Anzeige Fahrradexperten Hansen aus Essen beinhaltet und die Domain auch fahrrad-hansen.de ist. Aber so kriege ich natürlich deutlich mehr Traffic und wenn der Wettbewerber nicht auf seinen eigenen Namen wirbt, dann hat er halt Pech gehabt. Punkt 2. Was Sumo für Überschriften? Leider immer noch viel zu unbekannt, aber für jeden Blogbetreiber und Content Creator aber ein absolutes Muss. Bei BuzzSumo kannst du Keywörter deiner Branche oder deines Produktes eingeben und erhältst als Resultat aktuelle Trendartikel zu diesem Thema. Wir beispielsweise verkaufen Rollatoren, da habe ich das Keyword einfach mal als Trendthema bei BuzzSumo eingegeben und ich bekomme den Artikel Rentner darf nicht mit seinem Rollator in den Supermarkt, also aufgrund von Coronavirus. Und jetzt könnte ich natürlich mir dieses Thema annehmen und darüber einen Artikel schreiben, zum Beispiel der beste Einkaufsrollator. Und so kann ich halt kann ich bestimmte Trendthemen einfach ebenfalls behandeln und somit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mehr Reichweite bekomme. Dann Punkt 3. Auch schon immer häufiger wieder selber genutzt, Content ganz einfach zweitverwerten, das Beispiel Pyrotechnik. Es gab folgenden Fall, nehmen wir an, du verkaufst Pyrotechnik und Böller, also so Silvesterböller, aber auch bengalische Fackeln. Nun, wie machst du auf dich aufmerksam? Absolut spannender Case meiner Meinung nach. Ein paar smarte Dudes haben da folgendes gemacht, die haben einen YouTube-Kanal eröffnet. Und auf diesem YouTube-Kanal haben sie die besten Szenen von Pyrotechnik bei Fußballspielen gepostet. Ja, dadurch erreichen sie bisher mehrere Millionen von Aufrufen und können die eigene Pyrotechnik dort bewerben. Das Material des Bewegtbildes ist öffentlich und daher urheberrechtlich auch verwertbar. Und das Gleiche kannst du natürlich auf deine Branche adaptieren. Du bist Dachdecker, dann solltest du dich sowieso spitz positionieren und halt die 5 A's, alles anders als alle anderen. Zum Beispiel auf Reetdachhäuser und nun kannst du einen Instagram-Kanal aufmachen, wo du die schönsten Reetdachhäuser Deutschlands als Inspiration postest und auf deinen Service hinweist. Punkt 4. Der E-Mail-Trick für Kaltakquise. Was ist das? Ich gebe zu, der Trick wird teilweise auch manchmal schon inflationär genutzt, jedoch immer noch ein absoluter Klassiker und Grundbaustein für jeden Marketer. Du beabsichtigst, dass der Empfänger den Inhalt deiner Mail unbedingt öffnen und lesen soll. Einfach den Begriff wie folgt wählen im Betreff RE:Termin von Datum XY. Das RE steht für Regarding und lässt einfach den Empfänger implizieren, dass dieser auf deine Mail geantwortet hat. Die Öffnungsrate kausal steigt. Man könnte dies auch voll auf die Spitze übertreiben, indem man sagt RE:AW:. Und dann den Namen vom Assistenten des CEOs und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass die E-Mail geöffnet wird. Punkt 5. Wenn wir schon bei Kaltakquise sind, der Kaltakquise-Anruf, auch bei uns selber vertrieblich nicht ganz optimal, ab und zu mal die Vertriebsstruktur, wie wir zum Beispiel Ärzte ansprechen. Und eins ist einfach klar, rufe ich einen Arzt an, um irgendein Pharmaprodukt oder sonst was zu verkaufen, kann ich direkt das auch sein lassen. Also haben wir uns mal einen Trick einfallen lassen, wie wir das Ganze ein bisschen professioneller machen können und den will ich mit dir teilen. Der nennt sich der Kaltakquise-Anruf, gehört für mich zum Standardportfolio, gleichwohl absolut wirksam. Ja, wie geht Kaltakquise B2B 2020? Ganz einfach, wir nehmen an, dass wir einem Arzt ein neues Röntgengerät verkaufen wollen. Den Arzt zu erreichen geht meist nicht. Warum? Die Sprechstundenhilfe blockt das ab. Also rufen wir an, wir versuchen den Vornamen der Sprechstundenhilfe herauszubekommen. Steht natürlich auch manchmal auf der Webseite. Experten analysieren zum Beispiel aber auch Xing oder LinkedIn. Wir rufen später nochmal an mit folgendem Text und das ist jetzt wichtig. Nehmen wir mal an, die gute Dame heißt Steffi. Sie geht ran und sagt, Axpress ist Müller, bla bla bla. Und du sagst, hallo Steffi, Martin hier von Medical One. Stellst du mich nochmal kurz dem Udo vor? Der hatte noch eine Frage zum Continuum-Transfunktionator. Udo ist natürlich der Vorname vom Arzt, Continuum Transfunctionator kennst du wahrscheinlich, kommt aus dem Film Wo ist mein Auto? Aber um den Kontext geht es. Wichtig ist das Detail zum Schluss, dass du dass du sagst, dass er zu einem bestimmten Fachbegriff eine Frage hat, weil das lässt es einfach so aussehen, als hättet ihr schon mal Kontakt gehabt und durch die Vornamen implizierst du schon den Kontakt. Wichtig ist natürlich dabei, wenn die gute Dame dich auch wirklich durchstellt, dass du da jetzt nicht einen großen Bockmist machst. Ne? Ich fange dann immer das Gespräch an oder meinen Vertrieblern versuche ich das immer so beizubringen, dass man das so aufbaut, dass man dir auch zuhören möchte. Indem man zum Beispiel sagt, wirklich auch, probiert das selber, es funktioniert, Herr Dr. Martensen, ich komme direkt auf den Punkt, ich weiß, Sie haben keine Zeit. Fangt euer Vertriebsgespräch bei Kaltakquisen immer so an und ihr habt das Gehör. Ja? Ich habe das so oft, wenn Toolanbieter mich anrufen, ich sag, die fragen mich, haben Sie Zeit? Ich sage, eigentlich nur eine Minute. Und es folgt ein 10-minütiger Monolog, wie toll deren Tool und sonst was ist. Also Leute, wirklich null Bedarfsanalyse. Überhaupt nicht überlegt, welcher Vorteil für mich vielleicht der kriegsentscheidende wäre für eine rationale Kaufentscheidung. Also Katastrophe, so funktioniert keine Kaltakquise. Herr Illauer, ich komme direkt auf den Punkt. Ich weiß, Sie nutzen Google AdWords. Sie sind wahrscheinlich ein kleines Team, habe ich bei Zing gesehen. Ich habe ein Tool, das ist für Sie völlig kostenfrei. Können Sie probieren, um Ihre Marketing-Effektivität zu steigern. Aber wenn Sie jetzt keine Zeit haben, geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, gucken Sie sich das in Ruhe an, wir machen einen Telefontermin. Und wenn ich es nicht schaffe, Ihr Marketing effektiv zu steigern, spendiere ich Ihrem Team eine Pizza. Leute, das habe ich mir jetzt einfach nur mal ausgedacht, aber so funktioniert Vertrieb heutzutage. Dann Punkt 6, DSGVO-konform Adressen nutzen. Wo ist der Trick? Der Trick ist bei der Transaktion. Das dürfen jetzt keine Rechtsanwälte hören, weil die mir wahrscheinlich den Kopf abhacken werden, aber ist meiner Meinung nach rechtens. Also, die DSGVO trennt natürlich klar bei Anrufen. Zwischen transaktionsbasierten Anrufen gehören also zum Kauf und werblichen Mails oder Feedback-Fragen. Das heißt, DSGVO sagt immer, du darfst einen Kunden anrufen oder anschreiben, wenn du eine Information brauchst oder wenn es die Transaktion betrifft. Okay, das geht immer. Nur bei werblichen Inhalten, dazu gehört aber auch zum Beispiel Feedback zum Service oder Cross-Selling oder was weiß ich, brauchst du vorher die Einverständniserklärung. So. Wichtig ist also, dass der Kunde den Kauf tätigt, denn dann darf ich ihn per Post bespielen oder ihn zu seiner Transaktion anrufen. Also, was machen wir? Wir suchen uns ein bestimmtes Milchprodukt, so nenne ich das mal. Also ein Produkt, was wir dann zum Selbstkostenpreis rausgeben, weil wir wollen, dass der Kunde dieses Produkt kauft, damit wir eine Transaktion haben. Denn sobald wir eine Transaktion durchgeführt haben, können wir den Kunden mit seiner Postadresse postalisch mit Werbung bespielen. Indem wir ihm dann zum Beispiel nochmal einen 20-Euro-Gutschein geben, damit er sich zum Newsletter anmeldet. Und so habe ich dann Funnel aufgebaut, DSGVO-konform, um an seine E-Mail-Adresse zu kommen. Bedeutet natürlich, wir kalkulieren den CPA anstatt des Wegezolls für Google ein und suchen uns ein Massenkonsumprodukt, um an die gesamten Adressdaten zu kommen. Und wenn ihr dann in dem Call, ob ihr dann noch einen Call macht, das obliegt dann euch. Ne? Deswegen, da darf ich keine rechtliche Empfehlung geben. Punkt 7. Kennen immer noch wenig Leute. B2B-Kunden in Analytics sichtbar machen. Und das datenschutzkonform. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, die seit Jahren im Online-Marketing sind, ja, nichts Neues. Für viele wird es aber auch sein, wie soll das denn gehen? Also gerade im B2B-Segment kann es äußerst spannend sein, herauszufinden, welche andere Unternehmen die Firmenseite besucht haben. Aber wie geht das? Die DSGVO analysiert ja die IP-Adressen, anonymisiert ja die IP-Adressen. Ja, das stimmt. Ne? Du musst ja, wenn du den Google Analytics-Code einbaust, musst du den anonymisieren. Und wie geht das Ganze? Ganz einfach. Der Trick basiert darauf, die großen B2B-Unternehmen zu entanonymisieren. Einfach bei Google Analytics reingehen, dann in die Zielgruppe, dann die Technologie auswählen und dann Browser und Betriebssysteme. Ja, nun unten auf die größtmögliche Anzeige aller Browser auf einer Seite anzeigen, sodass dann alle Browser sozusagen alle scrollbar unten auf einer Seite sind. Und jetzt drehe ich die Nutzergröße um und gehe auf die letzte Seite. Und jetzt habe ich sozusagen das kleinste Browser-Netzwerk bei mir ganz oben angezeigt. So, jetzt kommt der Trick. Da viele Unternehmen eigene Netzwerke aufsetzen und die zu 99% nach dem Namen der Firma benennen, stehen wie nach einem Wunder durch die Browsernamen jetzt die Unternehmen, die deine Webseite besucht haben. Ausprobieren klappt hervorragend als Liste für den Vertrieb. Punkt 8. Bildersuche. Rückwärtssuche bei Google mit Bildern. Auch kein wirklicher Marketing-Hack, aber gleichwohl immer noch unbekannt. Wahrscheinlich in der Marketing-Szene sehr bekannt. In der ganz normalen Arbeitnehmerwelt eher nicht. Einfach das Bild speichern auf dem Desktop und bei Google in den Suchschlitz ziehen. Und wie durch ein Wunder wird dir angezeigt, wo dieses Bild auf welchen Webseiten ist, welche ähnliche Bilder es gibt und so weiter. Machen wir übrigens auch, aber automatisiert, um zu gucken, wer unsere Produktbilder geklaut hat. Dann Punkt 9, Keyword-Platzhalter für Google AdWords. Ja, einer der wirksamsten Conversion-Erhöhungen, die es absolut gibt. Ich selber nutze es eigentlich für fast alle Google AdWords-Kampagnen, die ich mache. Das sind mehrere hundert. Einfach in der Google AdWords-Anzeige bei den Beschreibungen die große Klammer öffnen, also nicht die geschwungene, sondern die eckige Klammer öffnen und es erscheint auf einmal Keyword-Platzhalter. Das wählst du aus. Der Clou, nun wird in der Anzeige, die dir ausgespielt wird, die Suchphrase des Suchenden mit als Anzeigenergebnis ausgespielt. Ich arbeite, wie gesagt, schon länger damit. Dadurch habe ich auch ganz viele Kampagnen, die eine CTR, also eine Click-Through-Rate von 40% haben. Und das Ganze geht natürlich nur, wenn du auf der Landingpage auch wirklich natürlich die Suchphrase als Lösung anbietest mit Content. Achtung, bitte nicht mit Wettbewerbern verbinden, aus dem ersten Tipp, weil sonst passiert was. Sonst würde ich ja zum Beispiel den Wettbewerber als Suchphrase eingeben, ja, bei mir als Keyword hinterlegen. Jemand sucht danach und mit dem Keyword-Platzhalter würde dann der Name des Wettbewerbers in der Anzeige erscheinen und das wäre natürlich nicht gut. Aber ansonsten funktioniert das natürlich hervorragend. Wichtig dabei ist nur, dass du dein Google Analytics-Konto dann auch wirklich extrem spitz positioniert strukturierst. Punkt 10. Algorithmen bei Amazon, eBay, Podcast und so weiter verwirren. Wie funktioniert das? Funktioniert einfach perfekt. Ich selber nutze das System schon seit Jahren sehr erfolgreich. Die Algorithmen, egal ob das der von Google ist oder der A9 von Amazon, basieren immer auf den gleichen Mechanismen. Das bedeutet, ja, CTR, also Click-Through-Rate, Kaufrate, Bounce-Rate, also wie viele Leute sind wieder abgesprungen, Verweildauer und so weiter. Anstatt nun dauerhaft linear Werbebudget zu buchen, zum Beispiel von montags bis freitags jeweils 100 Euro, teilt man dieses auf Peaks auf. Bedeutet, man guckt sich an, ich mache das mal ein Beispiel, das ist einfacher. Ich möchte eine App pushen. Anstatt diese nun dauerhaft zu bewerben, gucke ich mir eher meine psychografische Zielgruppe organisch an und gucke, wann die nach meiner App suchen. Ne? Also es gibt immer Peaks, die wird es immer geben. Also zum Beispiel bei Jobportalen, die meisten Leute gucken Montag um 11 Uhr nach Stellenanzeigen. Also solltest du eine Stellenanzeige auch montags um 10.30 Uhr veröffentlichen, weil wenn du es Mittwoch machst, sieht es kein Schwein, okay? Und das gleiche wird es auch mit Apps geben, mit Büchern, mit Podcasts. Und anstatt jetzt die App 5 Tage gleich mit gleichem Budget zu pushen, erhöhe ich mindestens auf 40% meines Wochenbudgets an diesen einen Tag. Was passiert? Aufgrund der hohen Suchintention der Leute an diesem Tag X, abonnieren oder kaufen extrem viele Leute dein Buch, deine App, den Podcast und dann schaltest du am nächsten Tag die Werbung wieder automatisiert ab und auf einmal aufgrund der Neukäufe, aufgrund der Neuabonnenten gehst du in der Chartplatzierung nach oben und bekommst dann folglich in den nächsten 1, 2, 3 Tagen durch die Chartplatzierung deutlich mehr Follower oder Käufe organisch. Und so mache ich das auch mit meinem Podcast. Ich schalte zwar Werbung, ja, aber nur an 2 Tagen und da damit jeweils 30 und 50 Euro. Und dadurch, dass dann ich an diesem einen Tag so viele neue Follower bekomme, bin ich auf einmal die nächsten 2 Tage in den Top 50 Charts bei Business News und dadurch kommen dann wieder organisch deutlich mehr Kunden auf mich zu. Also eigentlich extrem interessant und wie gesagt, jeder Algorithmus lässt sich irgendwie verwirren. Dann Punkt 11, vorletztes. Die Facebook Ads Library. Immer noch unbekannt, ich verstehe das gar nicht. Also, dich interessiert die PPC-Werbung, also die Pay-Per-Click-Werbung bei Facebook von einem Marktmitbegleiter und du willst wissen, wie viel er investiert. Und jetzt, Freunde der Sonne, das ist kein Geheimnis, das ist öffentlich einsehbar und mit ganz einfachen Tricks kann sich das so gut wie jeder angucken. Man öffnet ganz einfach die Facebook-Ads-Library. Geh einfach auf tom-illauer.de und dann auf Blog, da steht auch nochmal der Link. Den öffnest du und dort kannst du dann Keywords eingeben oder Wettbewerber. Ich habe als Beispiel mal jetzt Just Spices eingegeben und auf einmal werden mir bestimmt 40 verschiedene Anzeigen, PPC-Anzeigen ausgespielt, auch in welchen Ländern die aktiv sind. Ich kann die weiter runterfiltern und so kannst du dir genau angucken, was funktioniert und was nicht. Geht übrigens auch, wenn du Donald Trump mal eingibst, um mal zu gucken, wie der Wahlkampf macht. Dann letzter Punkt. Lookalike Audience bei Facebook ohne eigene Kunden nutzen. Der Trick ist absolut effektiv, aber simpel. Also, eine Lookalike Audience bei Facebook filtert Gemeinsamkeiten deiner Kunden und bricht diese auf einen Nenner oder mehrere Nenner runter. Was passiert? Du kannst dann deine Werbung Kunden ausspielen, die den gleichen Nenner, die gleichen Interessen haben wie deine bisherigen Kunden. Also extrem effektiv. Problem an der Sache ist, was ist, wenn ich überhaupt keine Kunden habe? Ja, dies geht nur bei Käufern, also Leute, die wirklich dein Produkt schon gekauft haben, oder bei Usern, die deine Unternehmensseite geliked haben. Das Problem immer nur, wir haben meistens nur 50, 60 Follower. Auf der Unternehmensseite zum Beispiel, gerade wenn das in der Stadt ist, ich bin irgendwie Einzelhändler, keine Ahnung, dann sind da vielleicht auch oftmals Familien mit dabei oder Mitarbeiter und schon wird das Ergebnis verfälscht. Und das ist schlecht. Jetzt gibt es einen Trick, den teile ich mit dir. Der funktioniert extrem gut. Ich erstelle ein Video, zum Beispiel ein Gewinnspiel, in welchem ich Hundefutter, zum Beispiel 100 Kilo Säcke, verlose. Nun poste ich das Video und nehme es aber auch schnell wieder raus. Warum das? Folgt gleich. Ich suche mir eine passende Facebook-Gruppe, zum Beispiel Hundebesitzer Hamburg oder die schönsten Gassi-Strecken Hamburgs. Und da sind vielleicht 2.000 oder 3.000 User drin. Ja? Nun frage ich den Admin, bitte fragt vor, sonst wird das ist immer scheiße, wenn die Gruppen, also das Hausrecht, das gehört sich so. Ich frage den Admin, ob ich mein Gewinnspiel posten darf. In der Regel meistens stimmt er auch wirklich zu, weil seine Community hat ja Mehrwert und ich verlange auch wirklich keine E-Mail-Adressen oder sonstiges in diesem Video. Das ist wichtig. Ne? Der Admin guckt sich das ja vorher an. Ich mache auch gar nicht so sehr auf meinen Shop aufmerksam, sondern ich verlose das wirklich. Ja? So, und jetzt kommt der Clou. Du hast absolut eine Volltreffergruppe, weil da nur ausschließlich potenzielle Käufer drin sind. Also umso spitzer du die Gruppe aussuchst, umso effektiver wird es. Jetzt darfst du hoffentlich das Video in der Gruppe veröffentlichen. So, und was jetzt nun wenige wissen, ich kann eine Lookalike-Audience auch anhand von Videos bestimmen. Und da der Link ja nur in der Gruppe vorhanden ist, weil ich sie vorher wieder das Video runtergenommen habe, ist eine Streuung komplett ausgeschlossen. Nun liken und teilen viele User das Gewinnspiel. Und anhand dieser Liker und Teiler von diesem einen Video habe ich dann eine Lookalike-Audience, die zu 100% zu meiner Zielgruppe passt. Und die kann ich dann retargeten, auf andere User ausweiten und so weiter. Ja, wenn dir diese Folge Spaß gemacht hat, ich habe in meinem Handy noch weitere 50 Tipps gespeichert. Wenn du da noch weitere hören willst, sag Bescheid. Ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht. Würde mich natürlich auch interessieren, was du davon schon kennst, was du davon schon einsetzt. Ansonsten wünsche ich dir vorab schon mal ein schönes Wochenende. Bleib gesund, Freunde der Sonne. Und ich sage Tschüss, Digitalszene.